Servus und hallo, hier ist der Alex und das ist der Podcast Wege aus der Sucht. Hier geht es um Sucht, Suchtdruck, Konsum, Konsumkompetenz aufbauen, Gespräche, Interviews und vor allen Dingen Wege aus der Sucht. Hi Stefan.
Hallo Alex. Wie geht es dir?
Wie geht es mir? Bin heute wieder ein bisschen schlechter drauf wie gestern. Und zwar wegen meiner Nacht, die ich hinter mir habe. Insgesamt bin ich ja jetzt an meinem 10. Clean-Tag und hatte gestern ja auch mal einigermaßen eine relativ normale Nachtruhe, und zwar das erste Mal, vorgestern, Entschuldigung, und nee, heute, ach, ich bin so matschig, ich hatte halt die Hoffnung gehabt, dass ich jetzt gestern Nacht dann auch wieder ein bisschen schlafen kann, dass ich jetzt in so einen Rhythmus komme und übers Gröbste hinaus wäre, ja. Ich habe mir auch für die nächste Woche schon ab Montag wieder ordentlich Termine reingeknallt für Kundentermine zum Arbeiten. War da richtig gut drauf und habe gedacht, so, jetzt geht's bergauf. Und heute Nacht bin ich halt irgendwie gar nicht klargekommen. Habe alles versucht, so Licht aus, ruhig machen. Habe meine Medikamente, die ich da noch nehme, einfach so Quetiapin, wenn einem das jemand was sagt, genommen und habe es einfach nicht geschafft, weil ich, umso länger ich gelegen habe, ist die Unruhe größer geworden. Ich habe dann wieder angefangen rumzuzappeln. Ich bin so unruhig geworden, dass ich dann um 2 Uhr wieder aufgestanden bin. Hab mir mehr eine heiße Milch mit Honig gemacht, irgendwas getan, hab mir dann nochmal eine Felsquetti nachgelegt. Ich habe einfach wieder extreme Unruhe gehabt. Und das war halt schon mal einen Tag vorher viel besser. Das hat mich dann auch ein bisschen fertig gemacht, sage ich jetzt mal, weil du dann merkst, ja, scheiße, von wegen über den Berg. Heute ist es ja wieder schlimmer. War dann auch gegen 4 oder 5 sowas von müde und fertig. Und trotzdem konnte ich halt nicht still liegen, sitzen oder hab's irgendwie geschafft, mit diesem Zustand zu schlafen. Und das war natürlich wieder ein ordentlicher Schlag in die Fresse, weil es halt doch nicht so linear läuft. So jeder Tag des Entzugs wird es besser. So ist es dann halt leider Gottes doch nicht.
Das war ja auch beim Edge nicht so gewesen damals. Ich glaube, das kannst du auch nicht erwarten, ne?
Ja, weiß nicht. War ich jetzt wieder zu euphorisch?
Nee, ungeduldig. Ich glaube, du bist ungeduldig.
Ja, ich versuche halt auch alles immer mit meinem positiven Mind und mit Chaka.
Und dann, ja, ist ja auch richtig so, ist ja ein cooler Weg.
Ja, und dann gibt's wieder Chaka in die Fresse und dann sitzt du da und denkst dir, fuck, mache ich mir was vor, ich bin voll am Ende.
Frei nach Buddha, Leben ist Leiden. Wie viele Küken leben denn noch, was meinst du?
Es sind schon bestimmt, ich hoffe mal mehr wie die Hälfte verreckt. Finde ich geil, dass du die Frage stellst. Ich habe da heute auch noch ein paar Mal dran gedacht mit dieser scheiß Unruhe und habe mir gedacht, Küken, haltet die Fresse. Wer das nicht versteht, muss eine Folge vorher mal reinhören. Aber die Küken sind mir, also auch die Hälfte, die noch lebt, geht mir sowas von auf den Sack. Die machen ordentlich Lärm.
Ja, das glaube ich gerne. Aber das dauert auch noch was, glaube ich. 10 Tage, das ist echt optimistisch gedacht, dass du denkst, jetzt würde jetzt schon aufwärts gehen, weil beim Edge, weißt du ja auch, ne, 10 Tage, da fing es langsam an, aufwärts zu gehen. Ja, langsam.
Ja, Weißt du, was jetzt mein wahrscheinlich falscher Gedanke wieder war, ist einfach, wir haben ja drüber gesprochen, dass ich mich schon ein Dreivierteljahr runterdosiere und dass ich ja die Küken schon seit ein Dreivierteljahr aushungere und dass der Schritt von 3 Milligramm auf 0 letzte Woche Montag, ich habe mal gedacht, also so gut vorbereitet in den Entzug mit so einer sauberen dreivierteljährigen Vorarbeit ohne irgendwas zu Beikonsum oder was weiß ich was. Ich habe mir halt echt gedacht, so sauber und so minimal dosiert bin ich noch nie in meinem Leben in den Entzug gegangen. Und deswegen hatte ich da die Hoffnung, dass das doch einfacher wird.
Die Hoffnung habe ich auch, aber naja, warten wir es mal ab.
Die Hoffnung stirbt zum Schluss. Auf der anderen Seite machen wir ja genau deswegen den Podcast, um darüber zu reden. Das ist alles nicht einfach.
Ich habe aber auch noch mal drüber nachgedacht über den letzten Podcast und mir ist da so, jetzt spricht der Suchtberater aus mir.
Oh ja, hau raus.
Du hast den Hintertürchen offen gelassen, scheinbar. Du hast gesagt, du hast die Nummer von deinem Age Bro, hast du nur gesperrt.
Das ist ja nicht mein Dealer.
Ja, aber...
Die Nummer vom Dealer ist gelöscht.
Die hast du, okay.
Die ist gelöscht.
Das ist schon mal viel wert.
Ja.
Aber du weißt ja selber, ne, wenn du den Age Bro anrufst, der wird dich mit offenen Armen aufnehmen, ne?
Ich habe dir ja gesagt, ich habe den an dem Tag ja getroffen, als ich letzte Woche Montag beim Arzt war. Der hat genug mit sich zu tun. Und vor allen Dingen, wir sind da so weit voneinander entfernt. Habt ihr gesagt, ich mache mir ernsthaft Sorgen um den. Hm. Da geht es jetzt nicht nur um Age. Und ich glaube, der hat, glaube ich, auch jetzt nicht das Geld. Der hat auch keinen Führerschein mehr, kein Auto mehr. Und ich fahre einen Scheiß irgendwo hin. außer uns heiß labern, könnte da nichts passieren. Und da würde ich auch aufpassen, dass das nicht passiert. Außerdem ist er auch noch eine ganze Weile gesperrt. Und wir hatten auch das letzte Mal darüber gesprochen, wo du sagst, vielleicht sollte ich mich da gar nicht überfordern und einfach mal loslassen, auch wenn es schwer fällt.
Mhm. Das wäre eigentlich der beste Weg.
Ja, ich kann ihm eh nicht helfen. Vor allen Dingen ist es bei ihm halt auch nochmal ein anderes Level wie bei mir. Das ist ja auch das, warum wir so gut miteinander können. Es gibt halt verschiedene Arten von Schwerstabhängigen, sage ich mal. Und er ist dann halt auch schon nochmal ein anderes Kaliber.
Was bei dir auch noch so ein bisschen problematisch ist, glaube ich, die ärztliche Betreuung. Du nimmst sehr viel in die eigene Hand.
Ja, was soll ich dir machen?
Deswegen hat sich das auch extrem hingezogen. Ja, als Privatier, ne?
Ja. Ja, natürlich. Wäre ich jetzt angestellt, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon lang in der Entgiftung gewesen und würde hier in einem Zimmerchen sitzen, in einer Therapieeinrichtung und würde da mit dir aufnehmen.
Ja.
So, das ist klar. Als Angestellter wäre ich jetzt schon mal weg, mal für ein paar Wochen oder Monate. Das kann ich mir so halt nicht leisten. Auf der anderen Seite habe ich dir auch schon gesagt, wie wichtig das war, dass ich mir mein Leben so aufgebaut habe, wie ich es jetzt habe, damit das für mich einen Sinn ergibt.
Ja.
Ich bin ein schlechter Angestellter.
Oh ja.
Motivationsprobleme, weißt du?
Ja, ja, Motivationsprobleme, ja, Einstellung. Hm. Ah, Scheiße, hat alles Vor- und Nachteile.
Genau, ist einfach so. Da sind wir wieder bei der Dualität, da sind wir wieder bei dem Ding, jede Medaille hat 2 Seiten. Und Set's Life, genau, damit haben wir alle zu kämpfen. Und du musst dich entscheiden und dann musst du es halt auch durchziehen, auch mit den negativen Sachen.
Auch mit den negativen Seiten.
Aber ich wäre auch echt nicht mehr in der Lage, diese Freiheiten, die ich da habe und auch das Geld, was ich dann verdienen kann. Ich kann nicht mehr zurück in ein Angestelltenverhältnis. Das ist rum bei mir.
Ja, du hast aber auch eine gewisse Erwartungshaltung an dich und deine Umwelt, oder?
Wie meinst du das jetzt genau mit Umwelt?
An deiner Community, an deiner direkten Umgebung. An deiner Familie, Freunde.
Ja, ja. Natürlich, aber ich verstehe noch nicht genau die Frage, in was für ein Bezug Erwartung? Vom Lifestyle her, vom Mindset? Oder?
Auch vom Mindset, ja.
Jetzt gar nicht bezogen auf meine Sucht, sondern auf das Positive, was ich mir aufgebaut habe.
Wie hast du das mit deiner Frau zusammen gemacht? Wie hast du das auf? Du hast ja auch was mit dem Selbstversorger aufbauen. Das ist ja auch so ein Lebenskonzept, was das, du da gebaut
genau,
hast.
Genau,
ne?
Genau, genau. Das ist genau das Ding jetzt, wo wir zusammen, also ich habe ja gesagt, ich bin jetzt sogar Opa geworden. Wir ziehen mit den Kindern zusammen. Machen da einen auf Großfamilie. Wir sind alle so vom Mindset ziemlich gleich, wie wir, ja, ich sag's mal so, wie wir die Realität wahrnehmen. Oder wie wir halt so drauf sind und versuchen uns da unser eigenes Stück heile Welt zu schaffen, weil es ist so, als ich jung war und wir noch so, keine Ahnung, in der linken Szene diskutiert haben über wie, was müsste wie sein und wo, ne? Heute bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, ich lasse die Welt genauso, wie sie ist. Ich kann sie eh nicht ändern. Ich kann mein Umfeld ändern, ich kann meine Gedanken dazu ändern, was dann hoffentlich auch die Gefühle dazu besser macht. Und ich habe ja auch zwischendrin als junger Mensch ziemlich, war ich extrem frustriert, so dieses ganze Power-Kapitalismus und dann guckst du mal, was in den anderen Ländern abgeht und dann raffst du dies und das und ich will da jetzt gar nicht zu politisch oder sonst wie werden. Auf jeden Fall war das für mich alles das, wo ich einfach sage, ich bin hier irgendwie im falschen Paralleluniversum. Spinnen die alle.
Du kommst aus der linken Szene.
Also das war damals ziemlich angesagt so. Ja, also ich war ja so eher so ein Crunch-Typ, so optisch. Mhm. Und wir waren halt so Szene Hopper. Also ich hatte sehr viele Freunde in der linken Szene. Dann hatten wir ja auch die Kontakte und wirklich Freunde da im besetzten Haus. Das sind Punks. Dann ging das ja auch in den 90ern mit dem Techno los. Ich hatte auch viele Musikerfreunde, so richtige Mettler mit Bands und so. Und dann, ja, DJs. Also ich war da in einigen Szenen unterwegs. Hauptsache nicht normal, Hauptsache Szene, Hauptsache irgendwie interessant und Drogen nehmen.
Ja, die Subkulturen, die haben es ja auch angetan, ne?
Ganz
ja,
genau.
Genau wie bei mir.
Ganz genau. Feiere ich heute auch noch. Das, was ich aber gemacht habe, durch das, ich bin ja nur so crunchmäßig rumgelaufen, ich habe mich jetzt nicht zutätowiert, ich habe nicht irgendwie mir meine Ohrlöcher gedehnt bis zum geht nicht mehr oder was weiß ich, ne? Also ich bin halt immer so inkognito
geschlichen. Normal.
Absolut. Das hat mir auch schon, ne? Das gehört auch zum Business dazu, dass du nicht auffällst. Und trotzdem konnte ich überall, war ich überall willkommen und habe meine Freunde gehabt in den Szenen.
Ja, das kenne ich auch irgendwo, ja. Also ich habe auch ein paar Freunde, die werden regelmäßig von der Polizei kontrolliert. Immer noch. Oder ja. Der ist genauso alt wie ich zum Beispiel, einer. Ja. Aber der wird so oft von der Polizei angehalten, eben weil er so aussieht.
Ja.
Ist schon traurig, aber ist so.
Ganz viele Freunde hatten Dreadlocks. Also bei uns in der Clique sowieso. Dreadlocks war da mega cool. Und Irokese und bunte Haare und Ich hatte einfach nur so lange Haare und meistens zu so einem Zopf hinten.
Ja, das habe ich sogar heute noch.
Ah, cool. Ja, wir haben uns aber ja noch nie ganz gesehen, so ne, Stefan. Ja, also du hast stimmt. ja schon so Bilder, wo man mich halb erkennt, gesehen. Ich habe hier noch gar keine Idee von dir. Ich habe mir die Haare damals abgeschnitten, als ich zum ersten Mal raus bin aus dem ganzen Sumpf, sage ich mal, wo ich zum ersten Mal dann wirklich von Polytoxomane mit Opiadesucht in dieses Clean-Normal-Leben gekommen bin und auch dann arbeitsmäßig mich halt dahin bewegt habe, wo ich jetzt heute bin, und da habe ich mir dann die Haare abgeschnitten.
Ja, manchmal auch im praktischen Sinn, ne?
Ja. In der Opiade.
Hast du sie noch?
Hä?
Hast du deine Haare noch, dein Zopf?
Nee. Ich habe in der Opiade-Folge, wo ich sage, warum ein Opioid keine Option sein soll, habe ich ja erzählt, wo die Polizei mich, und da war ich ja schon clean und hatte den Landkreis gewechselt, hatte meine Frau gefunden und so weiter und so fort. Das sind die ganzen Skills. Können wir auch nochmal drauf eingehen, warum ich überhaupt es gerade so geschafft habe damals. Als die dann zu mir gesagt haben, neue Frisur, weil da hatte ich mir echt ein paar Wochen vorher die Haare abgeschnitten und die Jungs, kannte die ja nicht, also kannte die Namen von denen, ne? Das waren die Drogencops halt von Aschebesch, und die haben mich ja begrüßt und neue Frisur, die Säcke, die wollten mir halt das Gefühl geben, wir kennen dich, wir wissen alles über dich.
Ja, die unterstellen dir auch dann gleich, du hast die Haare nur abschneiden lassen wegen Drogentest oder sowas am besten noch, ne?
Das Ding war ja genau das, ich habe ja nichts mehr gemacht und ich war nur noch leicht substituiert und war komplett mit meiner neuen Frau, Kinder, neuer Landkreis. Ich war ja wirklich, ich hatte da den Absprung ja schon so gut wie gepackt, hatte halt nur noch diese Substi laufen. Und das war ja auch das Einzigste, wo sie mich erpressen konnten, wo ich den Großdealer halt hochgehen lassen sollte. Und da das nicht funktioniert hat und ich da nicht mitgemacht habe, war es halt genau das Ding, dass sie dann gesagt haben, okay, dann gibt es halt einen Brief an die Führerscheinstelle. Ja, war dann auch so gewesen, dass ich nachweisen soll, dass ich in der Lage bin, ein Auto zu fahren. Ich bin da hingegangen, ohne Vorbereitung. Damals waren noch auch andere Zeiten, ne? Aber ohne Vorbereitung, ohne Therapie, ohne Selbsthilfegruppe, aber mega stolz, wie ich mich jetzt neu aufgestellt habe und wie ich mich da rausgeschafft habe. Und in der Folge habe ich auch gesagt, ich habe jetzt gedacht, ich erzähle denen das und die tun mich dort bei der MPU feiern, aber die haben mich halt nicht gefeiert, sondern gefeuert. Bin ich nämlich gleich mal straight durchgefallen und musste noch mal ein Jahr warten.
Ja, das Geile, das Widerliche an dieser Aussage von dir ist ja, finde ich auf jeden Fall, ne, dass die Bullen dich damit unter Druck setzen.
Ja.
Pass mal auf, entweder du hilfst uns oder wir müssen leider den von der MPU sagen, den von der Führerscheinstelle sagen, du musst zur MPU.
Das war das einzige Druckmittel, was sie hatten.
Ja, ja, aber das ist ja trotzdem, ne? Wenn die Polizei denkt, dass du ein Problem mit der Substanz hast, dann sind die verpflichtet, dich dahin zu schicken.
Ja.
Ne? Und kein Wenn und Aber.
Ja.
Und das ist ja richtig, das ich weiß nicht, das ist wirklich mehr als grenzwertig.
Ja, ja. Das, aber, da können wir auch gleich nochmal drauf kommen, was hat mir damals geholfen, in diese lange Clean-Zeit reinzugehen? Weil ich hatte ja auch, so wie jetzt, das Problem, dass ich dann noch leicht substituiert war. Kein Beikonsum, komplett neue Familie, also alles neu, alles super, bestens aufgestellt, was für mich auch gar nicht, ich hätte es nicht in meinem alten Umfeld gepackt, safe, nicht, hätte ich nicht gepackt. Und dann war ich einfach weg, alle Nummern gelöscht, und hatte halt auch den Plan, das mit der Substitution dann auszuschleichen. Und durch das, dass ich dann das erste Mal durch die MPU gefallen bin, war mir klar, okay, jetzt kannst du da erst wieder hin, wenn das weg ist und wenn du so einen Vorbereitungskurs gemacht hast und ordentlich Kohle gelatzt hast und die sehen, du hast dir jetzt einen Arsch aufgerissen.
Richtig.
Ja, war auch so gewesen, dass ich mich bei der zweiten MPU dann bedankt habe dafür, dass sie mich durchfallen lassen haben und dass ich deswegen jetzt ein besserer Mensch bin und ohne euch hätte ich das nie geschafft. Jetzt mal ein bisschen blöd gebabbelt, aber...
Nö.
Genau so.
Du willst den Lappen wieder haben, du sagst alles, was die hören wollen.
Ist, ja, aber,
ist auch in Ordnung.
Aber ich kann nicht sagen, wie lange ich mit der Substitution noch rumgemacht hätte, wäre das damals nicht so gekommen.
Man zieht das ja sowieso künstlich immer weiter raus, ja, weil man ja Angst hat.
Ja, ja. Man hat genau und, Angst vor dem, wo ich jetzt gerade bin.
Richtig. Genau das.
Ja.
Und das Nicht-Ankommen in der Wirklichkeit, so diese Zwischenstufe, ne? Weil das ist ja wirklich jetzt surreal, der Zustand, wo du jetzt bist, oder nicht?
Ja, ich weiß gar nicht. Nennen wir es mal surreal. Oder wir könnten auch die Hölle sagen, oder was auch immer. Räudig, ja. Ein räudiger Zustand. Ja, es ist, keine Ahnung, da müsste ich mir erst mal Gedanken machen, wie man, was für ein Wort man da finden kann. Aber ehrlich gesagt hat es mir damals geholfen und das war der letzte Step mit dem Führerschein weg und dann wieder haben wollen. Und jetzt ist es ja anders, weil ich habe ja nichts Illegales gemacht, ich habe auch mit der Polizei keine Konflikte, hatte ich auch damals nicht groß. Ich habe halt einfach nur den Typ nicht verpfiffen. Jetzt ist es halt komplett freiwillig. Einfach, weil, ja, weil das für mich keine Option ist. Das wäre von mir gescheitert, wenn ich jetzt sage, ich werde jetzt dann 55, 60, 70 und bleib substituiert oder was. Das kann es nicht sein. Nee. Also, es ist halt einfach, ich habe jetzt außer, nee, stimmt nicht, ich wollte sagen, ich habe jetzt so keinen Druck von außen, das stimmt nicht. Da ist halt schon meine Familie, die schon seit ein paar Jahren auf die Uhr guckt und sagt, ja, Alter, was ist los? Hast das Maul aufgerissen und passiert nichts.
Ja. Ja, und da haben die auch wirklich alles, doch, haben die ihr Recht zu, ne?
Ah, natürlich.
Es ist wirklich schwer und da kann sich auch keiner reinversetzen, wie wir denken, aber so ein bisschen Druck von außen ist nicht verkehrt.
Es bleibt ja auch nicht spurlos, nur weil ich mit meinen Gefühlen besser klarkomme, nur weil für mich alles schön gedämpft ist und so, ne? Ist es ja noch lange nicht so, dass die Außen nicht die Veränderungen mitbekommen. Und ich habe jetzt auch wieder mit Freunden geschrieben, ganz, ganz liebe Freunde, wo sie zu mir gesagt hat, ja, ich konnte dich die letzten Jahre nicht mehr fühlen. Das mag ich ja nicht. Ich gehe hin und rede, so wie ich jetzt auch rede, ja, substituiert. Mhm. Aber die haben das scheinbar gefühlt. Mir auch immer. Man ist halt gedämpft, ne?
So wirkst du gar nicht.
Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich alles andere wie gedämpft, aber halt vor den in den letzten Jahren, wo ich jetzt dann halt substituiert war wieder.
Du hast ja auch relativ hoch angefangen, ne? Was hast du gesagt? 60 Milligramm?
Ja.
Und das waren dann 120 Tropfen, ne?
Ich habe es als Metadic genommen.
Okay.
Das ist, da gibt es die ganz großen Tabletten und das sind anderthalb davon. Ja, gäbe jemanden die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, was er für eine Dosis braucht.
Naja. Ja, das ist ein blöder Fehler, ne? Und deswegen fand ich die Entscheidung hier, was du gemacht hast mit deiner Frau, richtig geil. Dieses Verdeckte.
Ich habe aber mich allein runterdosiert von 60 auf 10. Das habe ich auch gut hingekriegt. Wirklich, das habe ich sauber gemacht, ohne irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Und bei 10 habe ich gewusst, so jetzt, die Angst vor der 0 ist halt auch riesengroß. Ne? Und da habe ich sie nochmal gebeten, das mit mir so zu machen, verdeckt, dass einfach mein Kopf da raus ist.
Aber der Plan hat ja nicht gesagt. Hat sie direkt Ja gesagt oder musste sie erstmal drüber nachdenken?
Nee, sie hat schon Ja gesagt. Aber direkt nachdem ich ja nach dem Heroinrückfall dann bei der Entgiftung war, hatte ich ja auch schon mal ein paar Wochen und Monate versucht, auf Null zu kommen. Und damals hat sie mir auch geholfen und hat mir das gegeben. Aber das hat ja alles nicht funktioniert. Ich habe sie einfach... Ja, für sie damit viel überstrapaziert und überbelastet und einfach den Bogen 10-mal überspannt. Und trotzdem hat sie das jetzt dann mit mir nochmal gemacht. Ich habe ja gesagt, da waren ein paar Mal die Koffer gepackt, weil ich meine Ultimaten nicht eingehalten habe. Bis Silvester bin ich auf Null. Bis da ist es. Und hat's halt nie, ich habe es halt nie hingekriegt. So. Und jetzt bin ich heute 10 Tage clean.
Ja, eben wunderbar.
Ja.
Auch wenn es sich nicht wunderbar anfühlt bisher, ne? Aber
nee, hey. Aber ich bin mir bewusst, dass es war ein harter, also dieser Rückfall jetzt in dem Alter nochmal und da rauszukommen, das war ja auch das, die erste Motivation zu sagen, ich mache da einen Podcast drüber, weil das kann jemand, der damit nichts zu tun hat, das kann man sich nicht vorstellen, was das für ein Kampf ist. Und es ist ja nicht so, dass wir alle nur willensschwache, dumme Menschen sind oder so. Und ich bin ja noch jemand, der, so wie du auch, noch, wie soll ich sagen, drüber nachdenkt, wie er jetzt mit seiner Substanz da umgeht und ne, und trotzdem schaffe ich es gerade irgendwie so mit allen Tricks. Ja.
Ja, da ich meine Substanz ja als Schmerzmittel ansehe und die das ja auch ist,
ja,
habe ich da wirklich eine ganz andere Einstellung zu. Was ich aber, wovon ich überzeugt bin, ist, dass ich auch noch mal richtig leiden darf. Ne?
Ja, da hat man jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Da lässt du ja gerade die Katze aus dem Sack.
Ja, gut, aber das ist halt auch eine Tatsache. Ne?
Ja. Das,
und da habe ich ja auch so ein bisschen Bedenken, dass ich dich da in der Hinsicht triggern könnte. Und deswegen sollte man da auch drüber reden.
Ja, ja, das ist super. Wir reden einfach komplett drüber. Es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie neidisch drauf wäre. Auch noch nicht mal in der Situation, wo mir so schlecht geht, wie es mir gerade geht, sondern ich habe da einfach eine große Empathie, großes Mitgefühl für dich, weil es ist bei dir nochmal eine ganz andere Situation. Du hast ja keinen Rückfall gehabt, sondern eine OP und das ist ja alles von Ärzten verordnet und wenn du dich entschließen solltest, das abzusetzen, ja, dann musst du gucken, wie du mit den Schmerzen klarkommst. Oder vielleicht kann man das überhaupt wieder reparieren? Kann das wieder. Nee,
das kann man nicht reparieren. Das sind neuropathische Schmerzen, der Nerv ist beschädigt und da ist auch nichts mehr zu machen.
Also, was mich dann einfach triggert, ist dann großes Mitgefühl für dich. Natürlich sind da auch Gedanken wie man kann sich ja damit auch nicht einrichten, aber machen wir uns nichts vor, dass wenn du dich da nicht ständig irgendwie hochdosierst und was weiß ich was für ein Blödsinn mitmachst, du gehst ja total verantwortlich damit um, du hältst dich ja auf einer Minimaldosis, wie es überhaupt nur geht. Also hast du da auch keinen Spaß davon.
Nee, Spaß habe ich gar nicht.
Also.
Und was ich aber habe, ist eben, weil ich ja, und die Heroin-Vergangenheit habe, dass ich da wirklich Schiss vor habe, ne? Was und ich mich da richtig drüber ärgere.
Ja, ich habe auch schon gesagt, es ist eigentlich, ja, ich kann ja nur mit dem Kopf schütteln, dass du auch mit deiner Vergangenheit dann nach so einer Operation genauso behandelt wirst, wie irgendwie ein Heroin-Junkie, der zum Arzt geht und sich substituieren lässt. Wo ich mir denke, das muss doch auch besser gehen.
Mir hat man es sehr einfach gemacht. Ne? Vor allen Dingen, ich bin ja nicht mal ein Jahr vor der OP bin ich aus der Langzeittherapie gekommen und habe denen das auch gesagt, ne?
Ja, ja.
Dass ich trockener Alkoholiker bin und ja, dass ich eine Drogenvergangenheit habe.
Ja, ja.
Ne? Und der Arzt hat einmal nur gesagt so, ja, wir können es noch anders probieren mit den und den Mitteln. Ich, ja, das haben wir schon ausprobiert. Hat nichts gebracht, hat nicht geholfen. Meinte, ja, dann gibt's nur den Weg.
Oh Gott.
Ne, und juhu. Ja. Und direkt von Anfang an habe ich gesagt, wow, nicht die Opioide machen Spaß, die Lyrika, die sind geil.
Okay, damit habe ich gar keine Erfahrung. Nur in der Entgiftung, in der letzten, wo ich war, waren Leute, die sind nur wegen dem Lyrika-Absetzen dorthin gegangen. Und das muss irgendwie auch mega, mega scheiße sein.
Das war mega, mega scheiße. Also ich war in kürzester Zeit auf der Höchstdosis, die man nehmen darf.
Ja. Was ist das?
Und 600 Milligramm am Tag, zweimal 300. Mhm. Und das hätte eigentlich auffallen müssen.
Okay.
Die habe ich auch ohne irgendwie Bedenken immer aufgeschrieben bekommen. Und vor allem für ein Vierteljahr die Packung, ne?
Alter.
Also ich hatte wirklich, war sauberst hier versorgt in der Hinsicht.
Erzähl mir doch mal, weil da weiß ich jetzt gar nichts drüber. Was ist Lyrika? Was macht's? Für was ist es gedacht?
Lyrika ist eigentlich ein Schmerzmittel gegen neuropathische Schmerzen, wird aber auch bei Angstzuständen eingesetzt. Und das mit den Angstzuständen, das musste ich irgendwann auch mal feststellen, weil die habe ich dann bekommen. Also bei mir war es dann, es hat Angstzustände ausgelöst und Depressionen.
Während dem Nehmen oder während dem Absetzen?
Nee, beim Nehmen. Oh. Irgendwann hat man mir in der Schmerzklinik gesagt, ihre Depressionen, die sie haben, ich bin von einer Depression zur anderen gewandert, ja, kommen definitiv von den Lyrika.
Ja, die haben mir dort nämlich auch erzählt, da, bei der Entgiftung, dass die übelsten Albträume haben, aber von der fiesesten Sorte. Also das ist ein Horrorfilm, ein Scheiß dagegen. Und die wussten halt, dass das halt genau von den Lyrika kommt.
Das Schlimme ist aber, ich wollte nicht von den Lyrika los, ne? Da war ich schon richtig abhängig.
Okay.
Man hat einmal in der Schmerzklinik versucht, die abzusetzen bei mir. Und da, wie du schon sagtest, denn du hast ja auch so eine Depotwirkung.
Ja.
Und direkt am nächsten Tag, wir haben nur reduziert.
Ja.
Von 300 auf 200 Milligramm. Ich, ja. Nee, also deutlicher Schmerzanstieg, ne, geht gar nicht, kann ich machen.
Ja.
Na, siehst du, und da war mir schon klar, da stimmt was nicht. Ein Jahr später habe ich den auch abgesetzt.
Okay, nochmal, bevor wir zum Absetzen kommen, was gibt einem Lyrika? Ich meine, was einem Age gibt oder ein Opiat, das ist mir mehr wie bewusst. Was gibt dir Lyrika?
Absolute Hochgefühle. Du hast richtig Hochgefühle. Und
so MDMA-mäßig oder wie?
Das kann man sich kaum vorstellen. Also oder auch schwer erklären. Zum Beispiel, deswegen Lyrika, von Lyrik her.
Ja.
Sehr, sehr grenzwertige Story, wieder ganz grenzwertig.
Erzähl.
Auf Toilette gesessen, einen Haufen gesetzt.
Ja.
und dann mich darüber köstlichst amüsiert, ne? Ich habe einen Haufen gesetzt, ne? So für mich, ja. So vor mich hin philosophiert.
So
was für ein Haufen, ein wunderbarer Haufen.
So wie der Typ allein auf der Insel mit diesem Baseball da. Ich habe Feuer gemacht.
Ja, so in der Art. Aber wirklich, Gott sei Dank bei verschlossener Tür, ne? Ja. Also wenn das einer gesehen hätte, ich glaube, ja. Ich wäre gleich eingewandert.
Ja. Ach, Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall dann auch Kaufräusche gehabt. Ich bin einkaufen gegangen, Klamotten kaufen. Einfach so für mich mal ein paar neue Städte angucken hier in der Umgebung. Mal nach Mönchengladbach fahren, mal Düsseldorf.
Also da schiebst du voll so einen positiven High-Film.
Aber absolut. Ich war richtig gut drauf, doch.
Wahnsinn. War schön. Glück habe ich das nie kennengelernt, ey.
Ja, das muss ich dann auch irgendwie zugeben. Ne? Also diese Angstzustände, die dann nachher gekommen sind, die waren schon pervers.
Ja, aber da siehst du es mal wieder. Umso geiler die Droge, umso größer der Abfuck. Deswegen könnte man ja auch fast dann für die Hörer sagen, die noch nicht alles ausprobiert haben, wenn es dir richtig gut gefällt, lass die Finger weg.
Ja. Also, ich weiß nicht, also das hat mir von Anfang an so gut gefallen und das wurde mir dann auch ziemlich leicht gemacht von meinem Arzt, ne, wo ich meinte so, ja, ich merke, das hilft mir, könnte aber noch ein bisschen besser sein.
Ja, ich dachte, wir wissen ja, was wir wie immer was sagen müssen, ne?
Ja, aber ich habe doch extra am Anfang schon gesagt, ne, Jungs, ich habe eine Drogenvorgeschichte. Und dann sollten bei denen eigentlich alle Alarmglocken
läuten. Ja, das haben sie ja von Anfang an ignoriert. Da war ja der Käse eh schon gegessen, da war es ja schon rum.
Mir hat nur ein Arzt gesagt, boah, für das, was Sie nehmen, lasse ich meine Patienten unterschreiben, dass sie kein Auto mehr fahren dürfen.
Ja. Das ist das nächste Problem halt, ne?
Ja, richtig.
Da haben halt ganz viele auch mit zu kämpfen und ein Leben ohne Auto ist, ja, wenn man in Berlin lebt, vielleicht cool, aber überall woanders, da wo jetzt nicht die Mega-Ballungsgebiete sind, ist das schon, da bist du schon der letzte Depp halt, ne? Also da kannst du nicht viel reisen ohne Auto.
Ja, gerade wenn du Familie hast, ne?
Ja, mach mal einen Großeinkauf. Mit dem Fahrrad und mit dem Hänger hinten dran, oder was?
Ja, richtig.
Ah, Gott.
Und deine Kinder sind jetzt Flügel, ne? Da ist ja schon mal, meiner ist noch 16 und da muss noch gefahren werden.
Ja, nee, also das sind die Kinder meiner Frau. Ich habe meine Frau damals auf Therapie kennengelernt. Und zwar habe ich schon mal, eine Therapie gemacht, 8 Wochen. Also erst waren 6 genehmigt, dann habe ich nochmal verlängert. Aber ich wusste halt damals, ich muss aus meinem Leben raus. Ich wollte halt auch alles verändern. Ich habe aber einen kleinen Trick angewandt. Weil ich habe ja schon mal auch in der Folge, ob ihr wieder Folge erzählt, dass ich in der richtigen Langzeit-Drogentherapie war und bin ja nach 2 Tagen wieder gegangen. Hört es euch an, ich erzähle es jetzt nicht nochmal. Das ist, warum ein Opiat keine Option sein soll. Aber ich wusste, ich muss irgendwas machen. Und dann habe ich einfach mit den Ärzten drüber gesprochen, dass ich ja auch so extrem antriebslos, depressiv bin, dass ich es nicht kriege, gescheit zu arbeiten, weil das sind Phobien und Ängste. Und ich habe das halt so auf die psychische Schiene gedreht. Hm. Und dann bin ich halt auf Therapie gegangen für Psychosomatik. Und habe mich da schön erholt. Da habe ich meine Frau auch kennengelernt. Habe da Bilder gemalt. Mein ganzes Zimmer war voll mit selbstgemalten Bildern. Ich habe da ein Buch nach dem anderen gelesen. Wie gesagt, meine Frau kennengelernt. Habe mich da richtig... eigentlich war das so der Step, mich komplett von meinem alten Leben zu verabschieden. Und weil Kinder... Meine Frau hatte 3 Kinder. Eins schon in der Schule, die 2 Kleinen waren im Kindergarten und die hat auch am Anfang immer zu mir gesagt, sag mal, bist du blöd? du weißt gar nicht, ne? Also wir sind hier Familie, Kinder, das ist wichtig und überleg dir das, was willst du da? Aber wir waren halt echt ordentlich verschossen ineinander und ich hatte halt auch echt Bock auf so Familie und Kinder. Die Kinder haben mir halt auch echt, ich bin ja selber ein Kind. Oh Gott, die haben mir, ja, das war einfach von Single mit immer wieder mal verschiedenen Freundinnen, Hauptsache feiern, über diese psychosomatische Klinik, über die Restsubstitution, dann in diese Familie und in dieses normale Leben. Das war halt mein Step damals raus aus dieser Polytoxogamie oder aus diesem richtigen Hardcore-Truffsein.
Was war denn da jetzt eigentlich dann der Punkt gewesen? Therapie oder der Wechsel?
Nee, vorher. Das hat vorher schon angefangen. Ich habe mir meine Synapsen so schon verschossen. Ich konnte weggehen und das Einzigste war halt mein Daily Opiat. Ne? Und ja, wenn du dann allein dich irgendwo wegballerst über Jahre, ist das auch nicht mehr so lustig. Und dieses Feiern gehen mit meinen Feierfreunden. Irgendwann bist du halt im Club und kannst dir schmeißen oder ziehen oder machen, was du willst. Und es toucht dich halt alles nicht mehr, weil du halt einfach ausgebrannt bist. Und ich habe dann einfach irgendwann gemerkt, dass ich vor die Hunde gehe. Psychisch, ich war auch sehr dünn und ich habe einfach gewusst, ich muss da jetzt den Absprung schaffen, sonst werde ich nicht mehr alt. Hm. Und dann habe ich mir das halt mit meinen Tricks wieder so, na, ich meine, Opiate-Entgiftung hatte ich auch in diesen 10 Jahren drauf sein, immer wieder mal probiert, hat ja nicht geklappt. Aber der richtige Step war dann, nur noch Medikamente zu bekommen, diese Psychotherapie da zu machen, habe dann sogar noch mal verlängert und ich weiß noch genau, ich hätte auch nach den 8 Wochen noch mal verlängert und dann hat irgendwann mein Therapeut zu mir gesagt, also Sie wissen alles, ich brauche Ihnen nichts mehr zu sagen, gehen Sie einfach raus und machen das. Ja, und dann war es halt auch wirklich meine Frau, ne? Und die Kinder und der neue Landkreis.
Und du hattest Bock, was Neues zu machen?
Ich wusste, es geht jetzt um mein Leben. Hm. Ich habe dir ja gesagt, ach, das letzte Mal, dass das dann 3 Jahre, ich hatte 3 Jahre richtig Dunkelheit im Kopf. Es war alles depressiv, aber wenn du halt Kinder um dich hast, wenn du frisch verliebt bist und so, dann kannst du mit so einer Depression doch umgehen. Wir haben uns damals auch echt sehr gestützt und war auch trotzdem eine tolle Zeit durch meine Frau und die Familie halt. Ja, und irgendwann ist ja besser geworden, auch bei mir nach 3 Jahren. Dann habe ich ja auch mal wieder eigene Opiate gespürt. Oder es ist einfach immer mehr bergauf gegangen. Und
das ist ja, und das hast du jetzt auch wieder zu erwarten.
Ja, ich habe das ja alles noch. Ich habe es zum Glück ja nicht verloren, das ganze Umfeld. Wir haben es ja noch weiter. Nee,
ich meine jetzt die körpereigenen Opiate, ne?
Ach so, ja. Oh ja, ja.
Aber wie gesagt, das ist ja die Sache, ne? Lass uns die Küken platt machen.
Das ist gerade sehr weit weg.
Ja.
Ist aber okay. Ist okay, da draußen wartet ein Leben auf mich. Und ey, weißt du, was mir auch durch den Kopf gegangen ist? Auf Opiate fühlst du dich ja eigentlich so unantastbar und zufrieden. Einfach, ja, dich. Alles, kommst mit allem klar. Hm. Aber wenn ich habe mir mal Bilder angeguckt, vor meinem Rückfall, habe da Kampfsport gemacht, da gibt es Bilder, da sitze ich auf der Terrasse und spiele Gitarre am Feuer mit Freunden, braun gebrannt und ja, das siehst einfach, dass ich gesund war und nicht, dass ich jetzt besonders schlimm aussehe, aber ja, das ist einfach, was wollte ich nicht sagen, jetzt bin ich bei dem Bild
hin. Wie du aussiehst.
Nee, dass da halt einfach, nee, ich weiß nicht, jetzt bin ich raus. Ach so, genau, dass es da wieder hingehen soll, dass mich die Opiate eigentlich schwach gemacht haben. Das so habe ich den Satz angefangen. Also eigentlich fühlst du dich ja unantastbar und sehr zufrieden. Aber wenn ich jetzt, wo ich langsam mal wieder anfangen kann mit ein bisschen klaren Kopf und ich habe halt jetzt auch mir Bilder angeguckt und dies und jenes, ich habe ja gerade ein bisschen Zeit, sie haben mich total schwach gemacht. Ich bin da richtig schwach geworden dadurch.
In welcher Hinsicht?
Ja, ich brauche jetzt keinen Kampfsport machen oder gar nichts. Ich bin froh, wenn ich in die Dusche schaffe. Und da habe ich halt braun gebrannt Gitarre gespielt auf dem Bild.
Weißt du, wie ich meine? Willst du Kampfsport anfangen? Hä? Willst du Kampfsport wieder anfangen?
Nee, das mache ich nicht mehr, weil ich habe mir dann zum Schluss meinen Finger kaputt gemacht. Das war sogar ein eigener Drehschlag von mir. Und dann musste ich mit Schiene arbeiten gehen und da hatte ich noch Glück, dass das ein Finger war, dass ich da weiterarbeiten konnte. Und das war halt MMA und Krav Maga. Und ich lieb halt auch diese ganzen Entwaffnungstechniken und den ganzen Scheiß. Ich bin ein super friedlicher Mensch, ne? Ich habe mich auch noch nie gehauen. Aber die Sache an sich finde ich halt spannend. Aber das Verletzungsrisiko ist zu hoch. Ich glaube, das nächste, was ich jetzt wieder versuchen werde, das hatte ich ja damals auch mit meiner Frau gemacht, wäre dann Yoga oder sowas. Einfach mal, um wieder reinzukommen. Aber das ist noch weit weg. Das ist gerade voll
Yoga,
weit weg.
Doch, wieso Yoga ist doch nicht unbedingt weit weg? Es gibt da so viele verschiedene Arten. Ja, es gibt auch ganz sanfte Sorten.
Ja, frag mich in 4 Wochen nochmal.
Ja, es ist was. Also 4 Wochen finde ich nicht weit weg.
Ja, das war jetzt aber auch hochgegriffen. Frag mich in 4 Monaten nochmal, keine Ahnung. Aber wo ich jetzt den Faden verloren habe, das ist einfach das, auf der einen Seite könnte man ja sagen, oh, in meinem Rückfall, so gut hatte ich mich ja schon lange nicht mehr gefühlt und ach, was war das ja so schön für mich. Aber wenn ich es mir jetzt wieder von außen angucken kann, es hat mich einfach schwach gemacht, körperlich schwach, psychisch, geistig schwach. Ja, du wirst schon zu einer Lusche so mit der Zeit. Und der Biss fehlt dir, weil für was denn? Du hast ja alles. Ich muss ja nichts tun. Ich bin ja zufrieden.
Richtig, diese Zufriedenheit, die macht dich schwach.
Genau, du wirst dann.
Weil sobald du drauf bist,
ja.
Alles scheißegal. Sowas von egal.
Super, für was trainieren? Für was soll ich trainieren? Ich bin doch schon am Ziel, so, ne? Also, wenn du drauf bist. Und das ist mir halt jetzt, da freue ich mich halt drauf, dass ich jetzt doch dann, jetzt reden wir halt mal nicht über Tage, sondern halt über Wochen und Monate, wieder dahin kommen, dass ich dann vielleicht wieder Ressourcen habe, zu sagen, ach, ich arbeite nochmal 2 Stunden länger und hole mir noch ein bisschen mehr Geld. Ach, ich werde jetzt doch nochmal den Sport machen oder ja, gut, du weißt ja auch, ich mit der Selbsthilfegruppe, mit Präventionsarbeit, keine Ahnung.
Also das finde ich eigentlich einen guten Weg, kann ich dir nur empfehlen.
Aber da musst du halt auch die Kraft dazu haben, dir die Zeit nehmen und es wollen. Und das ist mir heute zum ersten Mal klar geworden, was ich für eine Kraft hatte vor meinem Rückfall. Und dass ich mich jetzt zwar im Moment extrem weit davon wegbefinde, aber genau durch das, dass ich jetzt das durchhalte, wird es jeder Monat, jedes Jahr, wird mir jetzt wieder mehr Power geben. Und dann kann ich noch einiges reisen.
Vor allem wird es einen Zeitpunkt geben, ab dann spürst du das wirklich merkbar wieder. Ne, weil am Anfang, ne, das mit der Hölle passt schon ziemlich gut eigentlich, dass du wirklich die Hölle durch die Liege ist.
Hey, in den ersten Tagen von meinem Entzug, ne, ich konnte noch nicht mal an einem Stück ein Stockwerk hochlaufen. ich habe zwischendrin Pausen gemacht auf der Treppe.
Ich fand das mit dem Bart einlassen so geil, den Spruch. Und der passt so dermaßen. Man hat wirklich nicht die Power, sich im Bart einzulassen.
Das geht nicht. Da musst du schon alles motivieren, weil du weißt, das hilft dir jetzt wahrscheinlich. Ja. Und trotzdem ist das wie, als müsstest du Säcke Zement schleppen oder irgendwas.
Dabei musst du nur dich schleppen.
Ja, genau. Ich bin der Zement gerade.
Ja.
Aber das ist halt das, wo ich einfach heute zum ersten Mal mir die Bilder da angeguckt habe und habe gesehen, Alter, was war ich geil drauf? Was hatte ich eine Power? Was habe ich da alles gemacht? Ich meine, ein Blödkorb und ein Babbler bin ich heute auch noch, aber oder ein Kind, ne? So, aber einfach am Ende wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und das war halt vor 5 Jahren 100% anders.
Da siehst du mal, was so ein bisschen Age kaputt machen kann, ne? Age, Methadon, Opiate.
Ja. Es fühlt sich für dich halt nicht so an, aber du wirst schwach. Jedes Mal, wenn du das nimmst, wirst du schwächer. Und merkst es nicht.
Das ja, und jedes Mal, wenn du das nimmst, sagst dein Körper, du brauchst nichts zu erzeugen. Kommt alles von außen.
Lehn dich zurück, du musst dich um nichts mehr kümmern, ich mach das. Und dann lehnt es sich zurück.
Ja. Ja. Aber du hast damals ja auch schon ein paar gute Ideen gehabt, ne, was dich aufgebaut hat, ne, wie du den Entzug geschafft hast. Wir haben ja gesagt, substituieren. Also es ist ja alles immer eine Art von substituieren. Mhm. Du willst ja jetzt auch wieder den Stoff durch deinen Lebenswandel ersetzen, durch einen gesunden Lebenswandel ersetzen.
Ja.
Durch ein ganz eigenes Mindset. Und das ist ja eigentlich auch der richtige Weg oder einzige Weg, glaube ich.
Genau, genau. Aber das ist halt was, von nichts kommt nichts. Du musst halt Kraft reingeben und dann können wir mal wieder den Step machen, zum Beispiel Richtung Selbstversorger. Wir haben da jetzt echt ein mega Grundstück. Wir wollen ein Gewächshaus bauen. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich das irgendwie so beheizbar mache, weil wir in Deutschland einfach nicht lang genug anbauen können. Für Aubergine und so ist das alles immer ein bisschen knapp hier, so mit der Sonne und der Wärme. Wir haben halt Tiere, das sind halt so viele Sachen, das ist jetzt nicht nur für mich nur die Selbstfürsorge, sondern das ist das ganze Familiending, was wir da so fahren, alle miteinander. Wenn du da Bock hast und hast auch ein bisschen Power, ne, dann kannst du halt echt geile Dinge machen und keine Ahnung, auf den Hühnerstall die Solaranlage drauf geknallt und dann kannst du da drin, was weiß ich, ach, es gibt so viele Sachen, wo man da spielen und basteln kann und macht sich seine Welt, wie sie einem gefällt, weil draußen drehen sie immer mehr am Rad.
Ja, nee, aber vor allem das mit den Solarzellen, das ist auch ein schönes, das ist Spielzeug für Erwachsene, ne?
Ja.
Hat ein Freund von mir gesagt, dass die Modelleisenbahn für Erwachsene.
Genau, da gibt es ganz viele Sachen. Wir Männer, ich weiß, bei uns ist es so, wir bleiben immer auch ein bisschen Kind, ne? Musst du halt dein Spielzeug suchen und ja, damit Spaß haben.
Ja, ich habe ja auch ein großes Gartengrundstück.
Ah.
Aber hab da jetzt angefangen mit meinem Sohn Bogenschießen zu üben. Aber intuitives Bogenschießen, kein technisches.
Schon wieder Bingo. Das habe ich mir auch gedacht, das würde ich gern mal machen.
Das macht auch Höllenspaß. Also mir macht es Spaß und mit den Kleinen macht es auch, mit den Kleinen, der ist größer als ich, macht es auch sehr viel Spaß, ne? Auch mit den Zeit verbringen.
Das ist ja so eine mentale Sache, ne? Dieses Bogenschießen. Das ist ja eigentlich wirklich eine mentale Sache.
Du triffst dahin, wo du hinguckst, wo du hinziehen willst, oder wo du hintreffen willst. Das ist das Geile.
Auch
du hast keine Zielvorrichtung.
Mit deiner Atmung, mit Ruhe, mit einer Geisteshaltung und so weiter und so fort. Ne, das ist ja schon nicht nur
Körperspannung.
Ja, genau. Und das ist ja nicht nur, ich schieße jetzt mit dem Pfeil irgendwo hin.
Ja, sagen wir so, aber eine Armbrust habe ich mir auch zugelegt.
Finde ich auch mega.
Für das Technische.
Mein Rückfallbuddy hatte mehrere. Zum Schluss hat er Dinge gehabt mit einer Zugkraft, das Größte, was es gibt, mit Zielfernrohr und Alter.
Ich habe 175 Pfund habe ich drauf.
Das hat schon Spaß gemacht. Also das ist auch so Spielzeug, wo ich mir gedacht habe, wo wir bei denen im Garten waren, das war auch damals auf der Baustelle halt, ne? Erst schön im Keller gechillt, hab ein bisschen auch gearbeitet und dann sind wir auch mal in der Gatte und haben ein bisschen mit der Armbrust rumgeballert. Ich habe mir nur gedacht, wenn die Nachbarn uns jetzt sehen, nicht, dass dann die Bullen kommen und es irgendwelche anderen Verknüpfungen gibt, aber gelassen haben wir es trotzdem nicht.
Nee, es macht ja auch richtig Spaß.
Darf man, das ist Wahnsinn, also du kannst dir das Ding mit 18 frei hier kaufen,
ja,
mit Zielfernrohr, allem drum dran, das ist eine üble Waffe, kannst du einfach kaufen.
Ich habe aber auch das entsprechende Gelände dafür halt, ne? Weil
ja,
im Garten kannst du damit nicht schießen.
Ja, wo der Nachbar hinten dran ist.
Nee. Also,
ja.
Da hängt die Katze am Baum, super.
Ja.
Nee, muss nicht sein.
Da brauchst du schon eine Wand hinten, die das abschließt, Heuballen, dies, das. Das muss schon richtig 100% sicher sein.
Das habe ich auch bei mir.
Ja. Hey, cool. Ich muss dich mal besuchen kommen.
Ja. Ich wollte gerade sagen, setz dich ins Auto, aber mach das nicht.
Ich bin bis heute noch kein Mal Auto gefahren.
10 Tage schon nicht?
Ja. Und das hat
Wahnsinn.
Nichts mit Verantwortung zu tun. Also doch, das hat natürlich nur mit Verantwortung zu tun, aber auch, weil ich einfach nicht fit im Kopf bin. Mir tut alles weh, ich bin am Ende und das in so einem Zustand, das wäre jetzt wie, als ob ich mich mit 2 Promille ins Auto hocke, das geht einfach nicht. Das
war auch damals bei mir die Taktik und deswegen finde ich das auch gut bei dir, weil ich bin deswegen nicht nach Köln gezogen.
Mhm.
Ja, wenn du einen Affen hast, dann kannst du nicht mehr Auto fahren, das geht nicht. Und mit der Bahn kannst du auch nicht reinfahren. Wie soll ich denn zum Bahn kommen, bitteschön?
Ja.
Nur so 2 Kilometer zu Fuß gehen? Nee.
Genau. Ja. Ja, Wahnsinn.
Wie kaputt man sich machen kann. Hervorragend, echt hervorragend. Super.
Ja. Aber dafür machen wir ja den Podcast, um einfach, zum einen, weil wir beide uns mit unserer Krankheit nicht abfinden und auch für andere da quasi da sein wollen, um das Ganze halt auch aufzuzeigen. Das ist ja ein Tabuthema. Wo kannst du mit wem darüber reden? Und auch für jemanden da draußen, der das noch nicht so tief drinne steckt oder wo ein Angehöriger ist oder so, wo kriegst du denn da mal so Informationen her?
Vor allen Dingen möchte ich, und das ist mir auf jeden Fall ein Herzenswunsch, wirklich auf die Tablettensucht in unser Land hinweisen.
Hm.
Das ist krass, das ist wirklich krass, weil das sind nicht nur die Erwachsenen, das sind auch die Kinder, die Jugendlichen, die ballern sich damit zu.
Mit dem Ritalin, ne?
Ach, der ist ja nicht nur Ritalin, auch Barbiturate, die kennen doch alles mittlerweile und die laufen jetzt schon sowas von zugeschossen rum. Vor allen Dingen Benzos oder Barbiturate, die merkst du nicht mal unbedingt, je nachdem, was die nehmen.
Ja.
Und machen so eine extreme Abhängigkeit. Ne? Das ist.
Da kann man nur an die Eltern appellieren, dass da.
Auch die Eltern kriegen doch von den Ärzten gesagt, gib den Ritalin.
Deswegen,
da fängt das doch an.
Deswegen an die Eltern, dass sie sich vorher schlau machen, dass die sich im Klaren drüber sind, was die ihren Kindern da antun. Das ist der Anfang vom Ende. Du kannst doch nicht dein Kind schon auf Amphetamine schicken oder irgendwas. Was soll man aus dem werden?
Ein Drogensüchtiger.
Natürlich. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, dass das viel zu früh war, wie wir dies und jenes gemacht haben. Und dass wir da sicherlich auch einen Hau weg haben und Entwicklungsverzögerung und Störung und wie auch immer. Aber tut doch nicht irgendwie einen Grundschüler mit Amphetaminen vollballern und in die Schule schicken. Das ist ja richtig pervers.
Ja. Nee, vor allen Dingen sich dann nachher wundern, dass die auch noch andere Mittel nehmen, ne? Wenn die nachts nicht schlafen können. Oh, guck mal, ich krieg morgens mein Ritalin und abends nehme ich meine Barbiturate.
Ja. Ja.
Super.
Und das, ja,
also auf jeden Fall, ich steuere alles von außen.
Ja. Damit ist alles verloren, ne?
In meinen Augen hast du damit den perfekten Drogensüchtigen kreiert.
Ja, ja. Und man sieht ja schon, was so Kerle wie mir uns quälen müssen und dass wir das ein Leben lang eigentlich nicht mehr loskriegen. Es ist nur die Frage, wie handle ich das? Was soll denn aus so einem jungen Mensch dann werden?
Wir haben unseren Weg gefunden. Das mit deiner kleinen Welt, ne, das mit den mit der Selbstständigkeit, das ist deine Art, damit umzugehen.
Ja.
Ne, und du hast ja auch gesagt, wir sind irgendwie noch kleine Kinder auf eine Art und Weise. Und da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, das
ich
hält mich
so
aber auch am Leben.
Das,
wenn ich nicht so wäre, wie ich wäre, und wenn ich mir nicht das Leben so eingerichtet hätte, wie ich es habe, wäre ich wahrscheinlich hochdepressiv und dadurch auch weiterhin mega abhängigkeitserkrankt, massiv. Das,
ja.
Ja,
das mein ist ja auch der Fehler war, ja. Ich habe ja auch damals, wo du hast ja einen Cut gemacht damals mit Heroin und warst lange clean. Ich ja. habe den Cut gemacht und bin umgestiegen, habe substituiert mit ja. Gesellschaftsdroge Nummer 1 Alkohol. Ja, super, tolle
ja.
Idee. Und damit habe ich mir mein Leben so ziemlich versaut, muss ich sagen.
Bis das ist
zum
auch 40. Was,
Lebensjahr.
Ja, wo ich da großes Mitgefühl habe für dich. Das ist einfach auch ein ganz böser Film. Vor allem, weil wir halt hier so damit umgehen, wie das hier so ist in Deutschland.
Hört sich jetzt teilweise auch, es war auch schlimm, es war auch scheiße, gar keine Frage. Aber ist ja nicht so, als hätte ich kein Leben geführt. Ne? Ich habe ein gutes Leben geführt. Ich
ja.
habe, wie gesagt, ich bin Schichtmeister gewesen.
Ja, ja.
Ne? Und auf meinen eigenen Wunsch bin ich jetzt keiner mehr.
Ah.
Also
Selbstfürsorge.
Richtig, genau. Das war mir jetzt wichtiger.
Ja. Du machst ja auch die Ausbildung momentan, ne?
Ja, richtig. Ich konzentriere mich jetzt auf den Weg lieber und
sag doch gerade nochmal, wie das dann heißt, was du dann bist, wo du bist. Ich habe ja gesehen, du bist da richtig am Büffeln.
Ja, wenn ich dann fertig bin, bin ich Suchtberater, klar.
Ja.
Arbeite erstmal oder ich mache das ja bei der SAM, bei ja. der Suchthilfe Erft.
Genau, ich habe dich letzte auch verlinkt in die Shownotes.
Danke.
Na klar.
Gute Werbung.
Ja.
Ja, und will aber nicht nur bei der SAM arbeiten, wird auch irgendwie sowas aufbauen. Ich bin halt, wie gesagt, ich möchte irgendwas aufbauen.
Ja, ich ja,
ein Netzwerk.
Auch. Ja, genau.
Genau. Ja, und ich glaube, da gibt es mittlerweile genug, die das auch machen wollen. Ich höre da immer wieder vom Podcast oder im Podcast drüber.
Ja.
Das ist ja schon mehr als ein Zufall, dass da so viele Leute auf die gleiche Idee kommen. Finde ich schon klasse.
Die Zeit
also,
ist reif.
Ja, richtig. Und in der SAM habe ich auch mit unseren Vorsitzenden schon gesprochen darüber. Er hat mal was erwähnt von einem virtuellen Beratungsraum.
Ja.
Wenn wir sowas aufbauen können, ist natürlich toll.
Mhm. Hat halt Vorteile, ne?
Auf jeden Fall. Anonym. Ne? Die Leute haben vielleicht keine Berührungsängste mehr.
Ja, und du kannst halt überall sein.
Und zeitgemäß halt eben.
Ja, ja, ja. Trotzdem ist das, finde ich auch total spannend, was da so alles möglich ist mittlerweile. Aber mit Face-to-Face ist,
ja.
da will ich auch noch hin. Ich habe ja auch gesagt, ich bin da am Überlegen, wie ich das für mich schaffen kann, vielleicht doch auch mal nochmal an Schulen zu gehen und der Selbsthilfegruppe und so, das ist einfach, ja, das ist, gibt Sinn.
Kontakt ist ja da.
Genau.
Netzwerk fängt an.
Das ganz genau.
Die Spinne fängt auch mit einem kleinen Faden an irgendwann mal, ne?
Ja. Und wir haben auch schon wieder die Stunde überschritten.
Ist der Hammer, oder?
Ja, also. Jedes Mal.
Finde ich gut.
Ja, ja. Ja, Aber so gut wie jetzt in dem Gespräch mit dir ging es mir den ganzen Tag nicht und vor allen Dingen auch die Nacht nicht.
Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt zum Ende hin ein bisschen aufgetaut. Ne, wenn, gerade wenn das so um das Thema Pillen geht oder Pillen und Pharmazie, ne, ich würde mich am liebsten mit einem Pharmafirmen anlegen, ich würde den Ärzten am liebsten richtig die Handschellen anlegen.
Das ist doch die Scheiße, das mit dem Alkohol und das mit der Pharma, das sind doch auch alles Dealer und das sind doch alles Märkte, da geht es nur um Kohle.
Valium fürs Volk, das, den Spruch, der gibt es doch, der ist nicht umsonst da.
Ja.
Und das ist zum Kotzen.
Genau. Und die anderen werden stigmatisiert und die Großen mit einer riesen Lobby hinten dran, die werden noch gefördert und gefeiert. Und das ist einfach eine Sauerei.
Echt, also mittlerweile bin ich wirklich der festen Überzeugung, es gibt so viele Ärzte, die sind einfach nur Lakaien der Pharmaindustrie. Ne? Ja. Da kommen so viele Pharmavertreter rein und die verkaufen nur das, was die Pharmavertreter denen... Ne?
Geld regiert die Welt.
Es ist zum Kotzen.
Ja, genau.
Aber es gibt auch 100% noch andere Ärzte, ne? Wo der Hippokratische Eid primär kommt und dann das Geschäft erst... Und so soll es auch sein.
Ich glaube, auch wenn das mit diesem Aufklärungsding und das, wo wir so sehen, wo es hingeht, und ich denke, ne, dass da noch einige auch dazukommen, dass man irgendwann halt vielleicht doch auch mal eine Stimme kriegt und die ein Gewicht kriegt, dass sich vielleicht auch dadurch was verändert, weil ein Bewusstsein in der Gesellschaft geschaffen wird eigentlich dafür. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen, aber so könnte das Ganze anfangen.
Richtig. Und je mehr Leute das hören oder je mehr Leute sich da einfach mal Gedanken drüber machen, ne, oder sich darüber Gedanken machen, was die nehmen, was ist das überhaupt, ne?
Ja.
Weshalb mache ich das? Und nicht nur, weil der Doktor das sagt.
Das ist es ja. Die Götter in Weiß. Das sind aber auch oft die alten Generationen, ne? Was der Arzt sagt, wird gemacht. Meine Frau hat einen großen Heilpraktiker, die Tochter ist Tierärztin. Da ist halt bei uns nochmal ein ganz anderes Mindset.
Das ist ja auch deine Frau Heilpraktiker ist, dann kann die auch Therapie
annehmen. Nee, die hat keine Praxis. Die hat diese Ausbildung mehr oder weniger für sich gemacht. Mhm. Obwohl es jetzt auch keine Kleinigkeit ist, den großen Heilpraktiker zu machen.
Ja, richtig.
War aber nie jetzt mit einem kommerziellen Hintergrund, sondern eher für sich und auch wieder für das Ding, wie wir unsere eigene Welt halt machen. Ne? So, meine Familie und ich, wir fahren so unseren eigenen Film.
Da muss man nochmal genaueres zu erzählen, nur mehr zu erzählen.
Ja, ist halt die Frage, ob das irgendjemand in dem Podcast hier interessiert.
Das kannst du mir auch unter vier Augen erzählen.
Ich denke auch. Ja, genau. Aber nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, um es vielleicht jetzt für den Hörer nochmal abschließend interessant zu machen. Einfach etwas weglassen und einfach aufhören. Sogar wenn du merkst, du wirst vielleicht demnächst draufgehen, wenn du es nicht machst. Wird nicht funktionieren. Du musst dir was Neues schaffen. Du musst deine Komfortzone verlassen. Du musst am besten einen kompletten Tapetenwechsel machen. Also müssen tust du gar nichts, weil das sind jetzt die Empfehlungen von mir. Such dir neue Leute. Und dann wird es immer noch richtig hart. Aber nur so kann das Ganze irgendwie eine Chance sein, wenn man sich halt komplett neu erfindet, sage ich jetzt mal, oder wirklich den Mut hat, Veränderungen herbeizuführen und dann halt zu trainieren und dann stolpert man und dann fällst du auf die Fresse und stehst halt wieder auf, aber nicht locker lassen, sich ein neues Leben aufzubauen. Weil im alten Leben bleiben, aber da, wo du drauf warst, nichts mehr zu nehmen, vergess es, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, gerade das mit den, den Bekanntenkreiswechsel, ne?
Ja.
Auf jeden Fall die Leute, mit denen du konsumiert hast, von denen musst du dich distanzieren, das geht nicht anders.
Ja.
Irgendwann kann man sich ja vielleicht nochmal wiedersehen, aber erstmal muss man sich Also bei mir waren es Jahrzehnte.
Ja.
Ne? Und jetzt habe ich wieder Kontakt mit einem
von genau. früher. Jetzt sind die auch mittlerweile Eltern und was weiß ich, da gibt es so den einen oder anderen, da kann man mal wieder schreiben oder sich vielleicht auch mal sehen oder so. Ja, aber es hat ja jeder auch jetzt Familie und ein Leben, das ist ja was anderes. Und früher, wenn du sagst, zumindest mit den Leuten sich brechen ist das falsche Wort, dass sich zurückziehen, mit denen du konsumiert hast, ja, das war halt bei mir früher so gut wie jeder.
Also ich finde den Ausdruck brechen eigentlich auch absolut passend. Ne? Also das kann man ruhig knallhart ausdrücken. Ist halt so. Tut mir leid.
Ja, das hat ja nichts mit der Freundschaft zu tun und mit der Verbindung, die man da hat, sondern das hat was damit zu tun, dass man anders da aus diesem Suchtfilm nicht rauskommt.
Ja.
Ja, das ist ja kein Verrat an der Freundschaft. Ich denke, damals gab es auch genug, die nicht verstanden haben, warum ich dann einfach weg war und man mich nicht mehr erreicht hat und so. Vielleicht hat mir auch das der ein oder andere übel genommen. Ja, aber hätte ich darauf Rücksicht genommen, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr da.
Ja, richtig. Und deswegen ist es auch absolut legitim.
Ja.
1:11.
Also,
wollen wir Feierabend machen. Stopp drücken, oder?
Ja. Also gut, dann verabschieden wir euch uns von euch und von mir aus wünsche ich euch allen eine gute Nacht und das wünsche ich mir auch. Mal gucken, wie es heute Nacht klappt mit dem Schlafen.
Vielleicht haben wir uns jetzt müde geredet. Das wäre auch eine feine Sache.
Nee, ich bin jetzt, wie gesagt, besser drauf wie den ganzen Tag über.
Na super, wirkt doch.
Macht nichts.
Ich verabschiede mich auf jeden Fall auch von euch allen und auch von dir. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht, Alex.
Vielen Dank, Stefan. War wieder schön, mit dir zu reden.
Ciao.
Ciao, ciao.